Schönen guten Tag, Herr Eckhardt.
Schönen guten Tag.
Historisch ist ja nun mal das Wort, das man im Zusammenhang mit dem Klimaabkommen in den letzten Tagen am häufigsten gehört hat. Ist der Vertrag wirklich historisch?
Der Vertrag ist ein Schritt nach vorne, weil natürlich ein globales Thema hier schon noch mal etwas klarer benannt wird, als das bisher der Fall ist. Die allgemeine Begeisterung ist jedoch in vielerlei Hinsicht gefährlich. Sie erweckt den Eindruck, wir hätten das Wesentliche schon getan. Und der Vertrag ist bei näherem Besehen sehr viel weniger verbindlich und sehr viel weniger weiterführend, als das von fast allen Seiten jetzt gerade behauptet wird.
Was fehlt denn Ihrer Meinung nach?
Zunächst mal ist schon das Ziel viel vager als allgemein wahrgenommen. Wenn von deutlich unter 2 Grad globaler Erwärmung oder möglicherweise oder wünschenswerterweise sogar 1,5 Grad ausgegangen wird, dann ist selbst diesbezüglich letzte Verbindlichkeit nicht hergestellt, weil generell in den Verpflichtungen der Staaten davon die Rede ist, dass die Staaten tätig werden sollen, dass die Staaten unter allen Umständen tätig werden müssen, liest man dort so nicht. Das geht damit weiter, dass die Staaten ohne Angabe von Gründen aus dem Vertrag auch nachträglich wieder völlig aussteigen können. Und im Übrigen ist das, was die Staaten zum Klimaschutz beitragen sollen, unverändert ausgerichtet allein auf das, was die Staaten freiwillig vor Paris an Emissionsminderung zugesagt haben. Das ist jedoch erstens keineswegs ausreichend vom Umfang her des Zugesagten. Und außerdem lädt der freiwillige Modus natürlich jetzt geradezu dazu ein, dahinter dann auch wieder zurückzufallen. Und das lässt das Paris-Abkommen auch in gewisser Weise offen, dass man zwar im Grunde die Verpflichtung auch immer wieder überprüfen soll, die dabei möglichst verbessern soll. Es ist aber nicht mit letzter Klarheit ausgeschlossen, dass die Staaten noch genau den umgekehrten Weg einschlagen, zumal die wesentliche Ursache der Treibhausgasemissionen, die fossilen Brennstoffe, eben gerade nicht jetzt so angesprochen werden, dass man konsequent sagt, Dekarbonisierung. Es ist nicht davon die Rede, dass man definitiv aus den fossilen Brennstoffen bei Strom, Wärme, Treibstoff oder Mineraldüngern aussteigen muss.
Sie waren ja selbst für den BUND in Paris mit dabei. Es waren generell relativ viele NGOs auch beteiligt, Organisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Hatten Sie denn den Eindruck, dass Sie gehört werden, dass Sie das Abkommen tatsächlich beeinflussen können? Oder war das doch eher so schwierig, da auch kritische Stimmen einzubringen?
Ich bin ja sowohl als Wissenschaftler als auch als Umweltverbandsvertreter in Paris gewesen und ich würde sagen, sowohl mit der einen als auch mit der anderen Stimme hat man nur sehr begrenzten Einfluss gehabt. Die Staaten hatten eine vorab klar absehbare Linie. Es war klar, dass man sich nicht eindeutig bekennen würde zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Es war klar, dass weder die Industriestaaten noch die Schwellenländer das allergrößte Interesse haben, eine ganz klare Energiewende hin zu 100% erneuerbaren Energien und deutlich mehr Energieeffizienz und vielleicht auch anderen Lebensstilen, die etwas genügsamer ausfallen, zu akzeptieren. Insofern hat man sich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt, der wie so häufig im Umweltvölkerrecht jetzt mit viel schöner Rhetorik untermalt wird. Auch was die harten Finanzfragen angeht, ist das Ganze ja überhaupt nicht befriedigend. Es wird beispielsweise angesprochen, dass es Klimawandelfolgeschäden gibt und dass man da irgendwie mal drüber reden muss, ob man das kompensiert. Es wird aber ausdrücklich festgehalten, dass es keinen rechtlichen Anspruch der Geschädigten gibt.
Sie haben das Stichwort des kleinsten gemeinsamen Nenners gerade schon angesprochen. Man hatte ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Präsident der Klimakonferenz, der französische Außenminister Laurent Fabius, den Vertrag im Endspurt des Gipfels ja dann auch letztlich ein Stück weit durchgedrückt hat, durchdrücken musste, abschließende Diskussionen auch nicht mehr richtig zugelassen hat. Schadet das Ihrer Ansicht nach auch ein bisschen der Legitimität des Vertrags überhaupt?
Solche Verhandlungen im Völkerrecht, wo man letzten Endes einen Konsens braucht und ganz viele Akteure hat, die unterschiedliches wollen, beziehungsweise man könnte auch sagen, die gemeinsam sich dann doch wieder einig sind, dass wolkige Proklamationen angenehmer sind als handfeste Verpflichtungen. Solche Verhandlungen kann man im Grunde nur auf eine suggestive Weise führen. Insofern geht an Laurent Fabius, glaube ich, kein Vorwurf. Er hat eine Gruppendynamik und einen Gruppendruck erzeugt, die überhaupt ein Abkommen ermöglicht haben.
Der BUND hat ja sehr klar die Kritik geäußert und auch sehr schnell. Sie haben es gerade auch nochmal zusammengefasst, dass für Sie das Abkommen keine ausreichende Antwort ist auf den Klimawandel. Viele andere NGOs und Verbände, die dort waren, kritisieren das Ergebnis. Haben Sie wenigstens kurz mal innehalten können und einen kleinen Erfolg gefeiert oder haben Sie sofort nach Ende des Gipfels gedacht, nee, da müssen wir direkt nochmal ran, da müssen wir gleich wieder sagen, nein, so geht es nicht oder das reicht nicht?
Es gibt natürlich schon einfach unterschiedliche Reaktionen. Mein Eindruck ist, dass auch in der NGO-Szene überwiegend das Abkommen durchaus begrüßt wird. Es dominieren in den letzten 2 Tagen doch insgesamt sehr positive Einschätzungen, dass man sich freut und letzten Endes ein Stück weit eben auch Bestandteil ist bei diesen Klimaverhandlungen. Es ist wie eine große Familie, die eben gemeinsam scheinbar einen Weg geht und etwas erreichen will. Und da hat man dann auch also so ein bisschen fast wie eine Gruppenhysterie ist zu viel gesagt, aber doch Gruppendynamik, dass man eben einfach jetzt mal sagen will, hey, das war jetzt ein Erfolg. Man will da jetzt an der Stelle nicht derjenige sein, der in die Suppe spuckt, aber ich denke tatsächlich, trotz aller Symbolik, die das Ganze jetzt schon gebracht hat, das hat schon natürlich ein Thema markiert und hat es nochmal anders auf die Agenda gesetzt. Aber was das reale Handeln angeht, sind wir keinen sehr wesentlichen Schritt jetzt weiter.
Um es nochmal zusammenzufassen, ist das Abkommen, so vage es jetzt ist, im Moment aber vielleicht trotzdem das Beste, was wir derzeit weltweit erwarten und erreichen können?
Wir können auf globaler Ebene, auf absehbare Zeit nichts Besseres erwarten. Deswegen ist es nötig, auf anderen Ebenen aktiv zu werden. Es müsste beispielsweise die EU endlich mal ein wirklicher Klimavorreiter werden. Das war sie in Paris ja nun auch nicht. Wir haben pro Kopf in der EU immer noch Emissionen, die je nachdem, wie sie rechnen, 5 oder 10 Mal so hoch sind, wie sie sein dürften, wenn alle Menschen weltweit und auf Dauer so leben würden wie wir. Und auch die relative Entwicklungsrichtung der Emissionen, die Absenkung seit 1990 reicht bei weitem nicht aus. Wenn wir nämlich ehrlich rechnen, haben wir in Wirklichkeit keine Emissionen reduziert, sondern nur ins Ausland verlagern, weil wir halt immer mehr Produkte und Dienstleistungen, insbesondere aus den Schwellenländern, konsumieren.
Das Ende der Klimakonferenz ist keine 24 Stunden her und die Stimmung in Paris scheint vor allem erleichtert zu sein, erleichtert darüber, dass man nach zähem Ringen nun doch ein verpflichtendes Abkommen auf den Weg bringen konnte. Aber neben dem Jubel gibt es eben auch Kritik und wir haben mit Felix Eckert gesprochen vom BUND über die Schwachstellen dieses Vertrags. Vielen herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.